um vier Kriegswege. Es geht um Gericht. Und weil das um Gericht geht, ist es etwas schwieriger. Ein schweres Gericht, das die ganze Erde wird treffen schliesslich. Und darum habe ich als Hauptgedanken etwas genommen aus dem ersten Kapitel, der letzte Vers vom ersten Kapitel. Der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Das ist wunderschön. Das war dann im ersten Nachtgesicht von dem Ritter mit einem ganzen Ritterheer, der im Tal unten ist, bei den Myrten. Und der Ritter hat sich entpuppt als Engel des Herrn, als Jesus Christus, in Erscheinung von ihm im Alten Testament. Er ist bei uns auch in den tiefen Tälern. Und er kann uns auch dort segnen, das Bild von den Myrten, wo ein Bild vom Segen ist. Und da kommt jetzt Gericht. Und wie das so ist beim Zacharia, ist aber nicht ganz einfach mit ihm. Jetzt habe ich gedacht, ich mache das in der Predigt jetzt mal so. Ich tue mich jetzt am Anfang einfach verwirren. Ich lese den Text oder wir lesen ihn zusammen und nachher sage ich, was ich da drin alles nicht verstehe. Und nachher sage ich, was ich mittlerweile jetzt einfach verstehe. Nehme einen kurzen Bezug auf Aktualität, dort muss man immer aufpassen, weil es geht nicht so schnell vorbei wie die Aktualität. Und wenn man Prophetie nur auf aktuelles Geschehen tut, anwendet, dann verrennt man sich sehr schnell. Dann sagt man sehr schnell, der Trump ist der Antichrist oder Sättigungszeug, oder? Da muss man aufpassen. Natürlich soll man in die Aktualität schauen, ist klar. Wir dürfen sehen, was geht auf dieser Welt. Und wir merken auch, es geht der Endzeit entgegen und es geht diesen Gericht entgegen. Also, ich lese mal Zacharia 6, 1 bis 8. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute und siehe, vier Streitwagen kamen zwischen zwei Bergen hervor, und die Berge waren Berge aus Erz. Am ersten Streitwagen waren rote Pferde, am zweiten Streitwagen schwarze Pferde, am dritten Streitwagen aber weiße Pferde und am vierten Streitwagen scheckige, starke Pferde. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Und der Engel antwortete und sprach zu mir, das sind die vier Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der ganzen Erde gestanden haben. Der Streitwagen mit den schwarzen Pferden zieht aus ins Land des Nordens und die Weißen sind ausgezogen ihm nach. Die Scheckigen aber sind ausgezogen in das Land des Südens. Auch die Starken sind ausgezogen, und sie trachten danach, umherzuziehen auf der Erde. Und er sprach, geht und durchzieht die Erde. Und sie durchzogen die Erde. Und er rief mich und redete zu mir und sagte, siehe, die nach dem Land des Nordens ziehen, die bewirken, dass mein Geist sich im Zorn niederlässt im Land des Nordens. Ja. Jetzt weiss ich nicht, was wir auf den ersten Blick mit so einem Text machen. Der Zacharia sieht vier Streitwege. An jedem hat es mehrere Pferde. Pferde steht immer in der Mehrzahl. Ich weiss nicht, sind es zwei, vier, sechs oder acht. Ich kann ja viel Pferde an einem Wagen ziehen. Und die kommen zwischen zwei Bergen führen und die Berge siegen aus Erz. Ja gut, wir kennen das Erzgebirge. Dort hat es Erz drin. Aber nur aus Erz. Metallberge. Können wir uns das vorstellen? Nur ganz aus Erz. Und dazu kommt jetzt noch für mich, dass ich habe ja etwa 8 Kommentare oder 9 und die 2 beliebtesten, die ich habe, die sich mit diesen 2 Bergen aus Erz widersprechen. Der eine sagt, das ist klar, der eine ist der Berg Zion und der andere ist der Ölberg. Aufgrund von dem, was der passiert ist, oder heilsgeschichtlich. Und der zweite Ausleger sagt, wenn man die Berge, wenn man denen will, nehmen, zuordnen oder einen geografischen Standpunkt, dann verweise ich das ins Land von der Spekulation. So, welchen von diesen 2 soll ich jetzt glauben? Am ersten Streitwagen rote Ross, nachher ein schwarze Ross, weiße Ross, scheckige Ross. Ja, kommt mir bekannt vor. Ah ja, Offenbarung 6, oder? Der kommt doch auch so etwas vor. Genau, die Weißen bedeuten Sieg. Der drauf hat eine Krone, der hat es aber Ritter drauf und die haben keine Wege. Und der zieht aus, um zu siegen. Dann kommt ein feuerrotes Ross und der drauf hat ein ganz grosses Schwert. Und er nimmt den Frieden weg von der ganzen Erde. Es gibt Krieg. Schwarzer Ross, der drauf hat einen Wagen. Aha, es kommt Teuerung, es gibt Nahrungsmittelverknappung, die Wirtschaft funktioniert nicht mehr. Und dann kommt das Fallen, der Tod. Ein Viertel der Menschheit, die stirbt durch Krieg, Hunger und Pest. Enorm. Jetzt hilft mir das aber nicht so viel, weil es ist ein bisschen Durcheinander. Die sind nicht mehr in der gleichen Reihenfolge. Und dann gibt es vielleicht noch ein Problem, das wir haben. Am Anfang werden die vier Wege erwähnt. Und jetzt am Schluss kommen nur noch drei vor. Der Rot kommt gar nicht mehr vor. Wird auch gar nicht mehr gesagt. Dafür nimmt er die Schäckigen und die Starken auseinander. Und macht aus denen wie zwei Wege. Das hat mich wirklich ein bisschen verwirrt. Die Himmelsrichtungen sehen wir vor allem gegen Norden und gegen Süden, aber nachher geht es dann gleich noch über die ganze Erde. Und dazu kommt, dass der 8. Vers in der Schlachterübersetzung überhaupt nicht einfach zu verstehen ist. Und er, da weiss ich nicht einmal mehr, wer es ist, weil es könnte ein Engel sein, aber nachher sagt er von seinem Geist, also vielleicht redet jetzt der Herr, er rief mich und redete zu mir und sagte, siehe, die nach dem Land des Nordens ziehen, die bewirken, dass mein Geist sich im Zorn niederlässt im Land des Nordens. Okay. Das wäre mal so viel zur Verwirrung. Was verstehen wir? Ich glaube, etwas ist klar. Es geht um Gericht. Es geht in diesem Text jetzt wirklich um Gericht. Es geht um vier Streitwege, die da erscheinen, Kriegswege. Die haben den Auftrag, die ganze Erde zu durchziehen. Das schmeckt stark nach Trübsalszeit, wo es dann wirklich wieder Krieg gibt auf dieser Erde. Und darum schließe ich mit dem Ausleger an, der diesen Bergen nehmen gibt. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist für mich nicht der wichtiger, der ist geografisch. Okay, wenn man zuerst nach Norden und nach Süden zieht, dann ist Jerusalem, eignet sich da eigentlich recht gut dazu. Wenn ihr von Jerusalem direkt nach Westen geht, dann fällt ihr ins Meer, das geht nicht so gut. Und nach Osten kommt der Jordan, das ist auch etwas im Weg, wenn man mit Pferdewegen durch will. Also zuerst nach Norden, nach Süden und dann über die ganze Erde. Gut, jetzt wissen wir, dass irgendwann in der Geschichte hat es einen Alexander der Grosse gegeben. Und der ist doch ein bisschen jung gestorben. Und dann haben vier von seinen Nachfolgern, man nennt die Diadochen, auf Griechisch heisst sie das scheint Nachfolger, vier von denen haben sein Reich aufteilt unter sich. Zwei sind vor allem berühmt worden. Der Seleukos, der ist nachher über das Seleukische Reich ist der, General geworden, Herrscher geworden, das ist im Norden. Das ehemalige Assyrerreich oder das Babylonische Reich. Und der andere, der Ptolemäus, hat nachher das Reich der Ptolemäer gegründet, das ist Ägypten, und eigentlich noch ein Teil von Israel dazu. Dummerweise haben der Seleukos und der Ptolemäus gegen Krieg zusammen. Jeder hat dem anderen noch ein Land wegnehmen. Das ist oft so unter den Menschen, unter denen, die regieren. Sie wollen mehr. Und sie wollen den anderen die Länder wegnehmen. Das ist ja heute nicht mehr so, oder? Das ist ganz verrückt. Und blöderweise zwischen Ägypten und dem Assyrerreich liegt Israel. Zwischen Hammer und Amboss sind die gekommen, dauernd. Und darum erstaunt es mich nicht, dass hier nicht im Bericht steht, geht zuerst nach Nord und nach Süden. Das sind die Ersten, die euch immer angegriffen haben. Und die werden jetzt als Erste gestraft. Das macht Sinn. Aber was noch viel mehr Sinn macht, ist der heilsgeschichtliche Aspekt. Berg Zion, Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus. Der Ölberg, Himmelfahrt und Wiederkunft von Jesus Christus. Das ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt von der ganzen Menschheits- und Weltgeschichte. Natürlich von der Heilsgeschichte, aber um das geht es auf dieser Welt. Ob wir das akzeptieren oder ob wir das ablehnen. Und an dem entzünden sich Kriegen und Probleme und Verfolgungen und weiss eh nicht was alles. Geht um die zwei Sachen. Dass sie Berge aus Erz, die sind stark. Die kannst du nicht verrücken. Daran kannst du einfach nicht rütteln. Die stehen felsenfest. Und an dieser Tatsache, was Gott da gemacht hat und was er will, nämlich, dass Menschen doch gerettet werden und sich retten lassen, an dem entscheidet sich die ganze Geschichte. Und an dem entscheidet sich, ob es am Schluss Gericht gibt oder nicht. Und weil die Menschheit jetzt halt das ablehnt, sich von Gott abwendet und die Bibel sagt, es kommt der grosse Abfall von Gott und wir erleben das heute, wo das Gute böse genannt wird und das Böse gut. Man lässt alles, was Gott gesagt hat, das muss weg. Bis sogar zum Unverständlichsten, oder? Es darf nicht einmal mehr Mann und Frau geben, irgend so etwas zwischen, so non-binär oder weiss ich was. Nein, es ist verrückt. Und die Menschheit tanzt mit. Wieso? Bei dieser unlogischen Zeug. Das wird uns als Wissenschaft verkauft, oder? Und darum eigentlich ganz verrückt, ja, man lehnt Gott ab und darum kommt das Gericht. Die zwei Eckpunkte von der ganzen Geschichte, die es überhaupt gibt, weil man sich gegen die und gegen Gott und sein Handeln auflehnt, wird das Gericht leider kommen. Also einen geografischen Grund habe ich dafür und vor allem einen heilsgeschichtlichen Grund, warum es eben doch die zwei Berge sind. Übrigens hat es zwischen diesen zwei Bergen, wo die vier Wege jetzt vorkommen, ein Tal. Auch das Tal redet von Gericht. Es ist das Kidron-Tal. Interessanterweise hat das zwei Namen. Entweder Kidron-Tal oder Tal Josaphat wird es auch genannt. Es ist das gleiche Tal. Es ist ein sehr langes Tal eigentlich. Wobei ich als Schweizer, wenn wir dort auf dem Ölberg standen und das Kidron-Tal angeschaut haben, habe ich mal den Führer gefragt. Ich weiss noch, der Reiseführer, ja, wo siehst du jetzt ein Tal? Wir in der Schweiz haben höhere Berge und tiefere Täler. Und ich als Schweizer habe ein Tal gesucht. Aber mal, wenn man es dann weiss, dann sieht man es. Das sind 32 Kilometer lang und es hat nie in der Nähe von Jerusalem so viele Felsengräber wie in diesem Tal. Alte Felsengräber. Im Joel lesen wir, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie, die Völker, es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Merken wir etwas? Das ist brandaktuell. Gott richtet, wieso? Weil sie sein Volk zerstreut haben und das Land verteilt haben. Und was macht man heute? Zwei-Staaten-Lösung. Das Land verteilen. Das fordert Gott raus als Gericht. Kannst du nicht machen. Darf man nicht. Die Menschheit will es. Alle. Und das wird, nach mir auch, nach Amir Zarfati auch, der Grund sein, warum sich sämtliche Völker gegen Israel werden wenden. Der Netanyahu sagt immer noch, nein, wir machen keinen zweiten Staat mehr. Wir wollen nicht einen palästinensischen Staat in unserem Land, weil dort werden sich wieder Terroristen organisieren und dann gibt es wieder einen 7. Oktober. Das wollen wir nicht mehr. Man darf das Land nicht teilen. Eigentlich würde es da stehen, oder, in der Bibel. Und wegen dem kommt Gottes Gericht. Ich werde mit ihnen ins Gericht gehen, weil sie mein Volk zerstreut und weil sie das Land verteilen. Im Kapitel 2, Vers 12 haben wir schon gelesen, dort beim Nachtgesicht, beim dritten von der Messschnur, wer mein Volk antastet, tastet mein Augapfel an. Da lässt sich nicht spassen. Der Herr ist Richter, Tal Josaphat. Und jetzt geht aus dem Vers 5 noch einmal etwas hervor. Plötzlich heisst es, die vier Streitwege, wo der Zacharia fragt, was bedeutet das? Der hat der Engel plötzlich von vier Wind. Jetzt sind es nicht mehr Streitwege, jetzt sind es plötzlich vier Wind. Und in der Offenbarung 7 lesen wir, danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der vom Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Die dürfen das schon mal loslassen, oder? Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und dann kommt die Geschichte von diesen 144'000 Juden, die versiegelt werden. Bevor die versiegelt werden, werden die Wände nicht losgelassen. Bevor die versiegelt werden, sieht man nichts von diesen vier Streitwegen, die kommen noch nicht. Zuerst müssen die 144'000 Juden versiegelt werden. Darum sage ich, das ist in der Trübsalszeit, das ist klar. Das ist der dann. Im Buch Daniel steht ja weit vor der Offenbarung, aber der schreibt etwas, was nachher passiert. Was passiert, wenn die Wind losgehen? Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Natürlich redet er da vom Völkermeer. Das ist eigentlich ganz verrückt, was er da macht und was er da sagt. Oh, ich glaube, das ist gut. Entschuldigung. Ja. Jetzt kommen die Winde. Und da ein bisschen etwas zur Aktualität. Jetzt mit Vorsicht zu geniessen. Daniel redet vom Völkermeer, wo die Winde jetzt drüber gehen. Das ist noch nie jetzt in dem Sinn. Aber jetzt sehen wir schon wie ein Vorspiel. Das Völkermeer ist aufgewühlt. Und es wird einmal richtig aufgepeitscht sein von diesen Winden. Jetzt ist es aufgewühlt und zwar stark. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die Sache da im Nahen Osten, wir haben sehr viele andere Kriege, vielleicht kommt jetzt noch Venezuela dazu oder weiss ich was. Und es gibt sehr viele Kriegsherden und es gibt noch nie so viel und so deutliche Gespräche über Frieden und Sicherheit. Das ist schon noch lustig, he? Entschuldigung, das müsste vorher sein. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Es gibt eine Zeit, wo das plötzlich losbricht, wo es dann schnell geht. Dass es schnell geht, das sehen wir auch an der Wortwahl hier. Vier Streitwege, die von Pferd gezogen werden. Vier Wind, die plötzlich losgelassen werden. Und zu diesen Kriegen, die es überall auf der Erde gibt, das sind viel, gibt es noch Verfolgung, besonders von Christen, so hart und so schlimm wie noch nie. Ich weiß nicht, ob ihr so gehört habt, im Sudan ist eine Stadt gefallen, von den Rebellen eingenommen worden, innerhalb von 2 Tagen, 2'500 Tote. Wieso sagt da niemand etwas? Überlegt euch einmal, die Juden hätten in Gaza an einem Tag 2'500 Tote gemacht. Das hätte es geschrien. Jetzt passiert das im Sudan, wo die getötet werden, sind vorwiegend Christen. Die sie töten, vorwiegend Muslime, sagt niemand etwas. Dafür haben wir in der, darf ich mal sagen, ehemals christlichen Schweiz, jetzt plötzlich haben unsere Politiker die Idee, man könnte eigentlich 20 Kinder aus dem Gaza-Streifen nehmen, mit etwa 100 Erwachsenen dazu, dass die nicht allein sind, verletzte Kinder und sie pflegen in der Schweiz. Also, dass man da verletzte Leute pflegt, habe ich an und für sich nichts dagegen. Aber wieso nimmt man eigentlich nicht Christenkinder aus Afrika, die dort verfolgt werden und verletzt sind? Und ich habe richtig gestaunt, als ich das in einem Weltwochenartikel gelesen habe. Der Autor, den ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe, hat dort geschrieben, wieso 20 Kinder aus dem Gaza-Streifen und nicht wieso 20 christliche Kinder aus Afrika. Wieso helfen wir Christen nicht den Christen? Interessanterweise gab es genug Araber, die den arabischen Palästinenser könnten helfen, aber es will sie nicht mehr. Das ist eigenartig. Was läuft eigentlich auf dieser Welt? Und da sind wir in diesen Kampfhandlungen und die Kampfhandlungen, die verlangen nach Sanktionen offenbar, also in der Politik tut man denen, die kriegen, halt Sanktionen aufbrummen, oder? Und die Sanktionen, die haben jetzt eigentlich das Ziel, oder nein, das Ziel nicht, aber sie erreichen ein Ziel, das man gar nicht wollte. Der Roger Liebi sagt dem ganz interessant, jetzt werden die Schachfiguren für sein Spiel aufgestellt. Das stimmt. Jetzt, wo man Russland so richtig abschiebt und mit denen nicht mehr reden und treiben keinen Handel und kaufen bei denen kein Öl mehr und weiss ich nicht was alles, handeln sie halt mit Indien und mit China und mit Nordkorea. Ja, wenn man sie schon wegschickt, was sollen sie denn sonst? Jetzt gibt es plötzlich den Find aus dem Norden, der sich hier zusammenfindet, wo die Bibel davor hat, Schachfiguren werden zweckgestellt. Wir haben einen riesen Trost. Die Regeln für das Endspiel hat Gott schon längstens festgelegt. Und er wird gewinnen. Zum Glück. Aber das Endspiel könnte für uns hart werden. Das könnte schlimm werden. In der Fortsetzung von Daniel steht: Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das kommt. Wenn die Gerichte mit diesen Wind und diesen vier Streitwegen vorbei sind, dann kommt das. Dann kommt Jesus wieder. Wir haben gelesen, er versammelt sie im Tal Josaphat. Das könnte auch der Krieg sein, ganz am Ende nach dem tausendjährigen Reich, wo es noch einmal einen Aufstand gibt gegen Gott. Und wo sie dann wirklich gegen Jerusalem ziehen, dann kommen sie ins Tal Josaphat. Und dort wird sie Gott vernichten. Aber seine Herrschaft wird kommen. Wir haben das ja in dem Bild von Daniel auch schon gesehen, die Statue, die der Nebukadnezar im Traum hat gesehen. Oben das Babylonische Reich, nachher Medo-Perser, Griechenland, Rom. Und plötzlich kommt der Stein von irgendwo. Ohne Handanlegung. Kein Mensch macht das. Und der Stein bricht die Füße der Statue und die Statue zerfällt in Staub und wird vom Wind verweht. Nichts mehr bleibt. Aber der Stein wird gross und grösser und bedeckt die ganze Erde. Das Friedensreich von Christus. Das kommt. Wir gehen dem entgegen. Und in dieser schweren Zeit dürfen wir auf das schauen und zu wissen, das wird sein. Das ist biblisch, das ist nicht mehr Aktualität. Das kommt, ja. Jetzt zurück zum Sacharja-Text, zum Zionsberg, zum Ölberg. In den letzten drei Versen von diesem Nachtgesicht von den vier Streitwegen wird eben der mit dem roten Pferd gar nicht mehr erwähnt. Ich habe mir gesagt, rot ist ja in der Offenbarung die Farbe für einen Krieg, für das Schwert. Das kommt eben vorher, wird Kriegerei losgehen auf dieser Erde in der Trübsalszeit. Wahrscheinlich sind die schon unterwegs, wo, ich sage dem jetzt mal so, der Dritte Weltkrieg ist dann ausgebrochen. Der Norden wird ganz deutlich immer wieder erwähnt und das erinnert mich an das siebte Nachtgesicht, das, was wir das letzte Mal gesehen haben, vom Effa da. Das Hohlmaß, wo die personifizierte Gottlosigkeit drinnen ist. Und Gott hat den Deckel drauf getan und gesagt, jetzt nehmen wir Gottlosigkeit aus meinem Volk weg und transportieren sie nach Babylon. Und dort wird der Gottlosigkeit ein Haus gebaut. Und ich sage dem sehr gerne, dort gibt es den Tempel vor Gottlosigkeit. Das ist religiös. Auf alle Fälle. Der ganze Handel gerottet durcheinander, alles zusammen. Darum wird da Norden immer wieder erwähnt. Wenn du von Jerusalem nach Norden gehst, noch ein bisschen Osten, dann bist du in Babylon. Das sind die Ersten. Dort, Gottlosigkeit muss gerichtet werden. Und vielleicht darum gehen die schwarzen Pferde her. Der ganze Welthandel geht untereinander. Man kann das Offenbarung 17, 18 lesen, wie alle Könige der Erde und die Händler, die rennen, weil Babylon zusammengeht, oder? Der ganze Welthandel, der falsch aufgebaut ist, auf Falschheit, auf Lügen, das wird eigentlich alles zusammenbrechen. Und dann geht nicht mehr. Aber dann gibt es Hungersnot. Ja, die Schwarzen, die mit der Waage in der Hand, in der Offenbarung. Mangel, Preise, die explodieren, keine Lebensmittel mehr, kann schlimm werden. Und die Weißen, das ist der Sieg. Gott wird das böse, gottlose Reich besiegen. Und dann gibt es Ruhe. Und dann plötzlich steht mir der letzte Vers. Und zum Glück gibt es noch andere Bibelübersetzungen. Ich bin zwar ein Fan von Schlachter 2000 und brauche vor allem die, aber da ist sie jetzt gerade nicht so gut. Lies mal Elberfelder. Siehe, die, welche ins Land des Nordens ausgezogen sind, lassen meinen Geist Ruhe finden im Land des Nordens. Wenn die Gottlosigkeit besiegt ist, dann ist der Zorn von Gott besänftigt. Und dann gibt es Ruhe und Frieden. Oder wie der Zürcher Bibel, siehe, die nach dem Land des Norden hinaufziehen. Sie stillen meinen Zorn am Land des Nordens. Denn wenn die Gottlosigkeit besiegt ist, ist der Zorn Gottes, kommt er zur Ruhe. Warum es das etwas schwierig zu übersetzen ist, ist im Prinzip einfach zu erklären. Ruach im Hebräischen, das kann Wind, Geist oder Zorn bedeuten oder Zorn beruhigen. Und darum ist der Vers offenbar gar nicht einfach zu übersetzen. Aber Gottes Zorn wird ruhig gestellt. Das Böse ist besiegt. Das wird einmal besiegt, zum Glück. Gottes Friedensreich kommt. Einer, der aussieht wie ein Menschensohn, auf einer Wolke haben wir vorhin gelesen. Und der Hochbetagte, Gott Vater, gibt ihm Macht über die ganze Erde, über die ganze Welt. Und der wird einfach Frieden sein. Der wird man dann nicht mehr nur noch reden vom Frieden, sondern der ist der Frieden. Das ist der wunderschön. Zweiter Teil vom Kapitel 6 da im Sacharja zeigt uns der Friedefürst, der kommt und wo das Amt vom König und vom Priester auf sich vereint. Und darum wird Frieden sein. Schaut mal ins Mittelalter und Geschichte, wie dort Päpste und Kaiser und Könige einander immer bekämpft haben, weil jeder hat mehr Macht wollte. Aber wenn der bei Jesus Christus, Priester und König, in einem vereint ist, dann ist Frieden. Aber über das reden wir das nächste Mal. Als Abschluss eine Zusammenfassung, dass wir es noch einmal einfach haben. Was steht jetzt genau da in diesen ersten 8 Versen von diesem Kapitel? Jawohl, es geht um Gericht. Der Text könnte verwirrend wirken, weil wir leben in der jetzigen Welt und im Jetzt und in der Aktualität. Und hier geht es um Geistliches und um Zukünftiges. Und dann streikt auch unser Verstand zwischen und kann nicht alles genau einordnen. Wie einer mal gesagt hat, Prophetie ist manchmal noch schwierig, vor allem wenn sie Zukunft betrifft. Und die betrifft ja immer Zukunft, oder? Darum ist es immer schwierig, ist klar. Aber Gericht Gottes kommen über die Menschheit, weil sie ihn als Herr und Retter ablehnen. Wenn sie dann kommen sie schnell. Pferdewege, Wind, das kommt schnell. Was dort in Jamaika passiert ist mit 295 Stundenkilometern, da geht alles zu Boden. Und das kommt schnell. Das Gericht ist nicht mehr abwendbar. Die Bibel redet von Bergen als Erz. Die kannst du nicht verrütteln, das geht nicht mehr. Es kommt von dort, es kommt dann einfach. Das ist beschlossen. Der Weg, den die Gerichte nehmen, ist festgelegt. Sie müssen zwischen diesen Bergen vorkommen. Und dann müssen sie in Norden und in Süden und nachher über die ganze Welt. Das macht mich ruhig. Auch wenn es mir vielleicht überfährt, wenn es den Krieg gibt, kann sein. Aber Gott sagt, wenn und von wo und woher. Er hat es in der Hand. Auf das darf ich vertrauen. Das Gericht ist definitiv, weil das gottfindliche System Babylon, für mich ist Babylon nicht unbedingt ein geografischer Ort, es ist ein System. Babylon steht symbolisch für Gottlosigkeit. Einfach das gottlose System der Welt. Ich glaube, der MacArthur hat gesagt, wenn auf dieser Erde an einem Tag jeder müsste die Wahrheit sagen. Ich weiss nicht, ob wir uns das vorstellen könnten. Stell dir mal vor, alle Politiker, sie muss wollen, alle Könige, alle Hochgestellten, alle, die wir an ihn aufschauen. Und auch die ganz Kleinen. Die das Kleine probieren zu mauscheln, dass sie irgendwie doch noch durchkommen und so. Und alle mit ihren Steuererklärungen und was eh noch alles dazukommt. Und jeder müsste die Wahrheit sagen. Und jeder Banker müsste einfach die Wahrheit sagen. Und hey, Matland, nochmal. Der MacArthur hat gesagt, das würde keiner überleben. Das glaube ich auch. Das geht Bürgerkrieg. Was? Du hast mit dieser Welt übers Nest abgeschissen, jetzt kommt es. Nein, das ging nicht mehr. Das ging nicht mehr. Und ich habe gemeint, du seist ehrlich, oder? Peng, fertig. Das ging nicht. Und darum ist das Gericht definitiv. Das Böse hat wirklich in voller Blüte. Und das ist schlimm. Da muss Gottes Zorn gestillt werden. Das ist übrigens das, was uns der Sacharja ja auch lehrt am Anfang. Schon der zweite Vers heisst, Gott ist über eure Väter sehr zornig gewesen. weil sie nicht folgen. Immer wieder Propheten geschickt, die gesagt haben, kehrt doch um. Und sie haben nicht umgekehrt. Sie haben ihre Herzen gemacht, so hart wie Diamant, sagt Zacharia. Sie haben nicht wollen, es ist ein hausstarriges Volk. Weil die Menschen nicht wollen, kommt das Gericht. Das ist vielleicht ein kleiner Fehler von mir, vielleicht auch nicht. Ich werde ermutigend aufhören. Und zwar mit dem bekanntesten Vers der Bibel, wo wir jedes Mal einen Fehler machen damit. Wahrscheinlich ist der bekannteste, schönste Vers, würden wir vielleicht die meisten jetzt sagen, Johannes 3,16, oder? Ja, ist Johannes 3,16 ist gut, oder? Tun wir uns mal wenigstens auf etwas einigen. Johannes 3,16 ist der schönste Vers für die Bibel. Gut. Wieso hören wir auf nach Johannes 3,16? Dann kommen 17 und 18. Und die gehen so. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Es wäre so einfach. An Gott glauben, das heisst natürlich auch, ihn als Herr über unserem Leben akzeptieren. Nach seinem Wort, nach seinem Willen wollen leben. Ja, das wollen wir. Und wirklich schließen tue ich jetzt noch mit Johannes 5,24, wo das noch ein bisschen konzentrierter sagt, der wunderschöne Vers. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus Christus selber. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dann wird ich schliessen, liebe Geschwister, die mir gehen Leben entgegen. Ja, wahrscheinlich durch den Tod. Aber wir gehen Leben entgegen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke, dass mit dem Gericht wir trotzdem auch deine Gnade dürfen sehen. Du hast alles gemacht, für das man nicht durch die Gericht muss. Du willst uns nicht einfach richten, du willst uns retten. Das ist so. Das steht ganz klar in deinem Wort und ich danke dir dafür, dass du ein Rettergott bist. Hilf uns, dass wir das noch in die Welt raus tragen können, auch wenn es viele gar nicht mehr hören. Aber schenk, dass der ein oder andere noch berührt wird. Du Herzen zubereiten, damit noch eine Rettung darf passieren. Gerade mit diesen Flyern, die wir verteilen, mit dieser Verteilaktion und nachher der Gottesdienst, schenk doch, dass der ein oder andere noch gerettet wird. Wer gerettet ist, muss nicht ins Gericht. Oh ja, unter diesen Gericht können wir auch leiden, wenn sie über die Welt hineinbrechen. Aber du hast dafür gesorgt, dass wir eine wunderbare Zukunft haben und in deinem Friedensreich mal leben dürfen. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.